Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir setzen die Betrachtung des Römerbriefes fort. Das Thema der Heiligung des Menschen entfaltet Paulus darin als ein Unterthema zur Rechtfertigung. Denn die ist das vorherrschende Thema des Römerbriefes. Gott stellt dem Menschen eine Gerechtigkeit bereit. Doch der Mensch will in seinem angestammten Wesen, das Paulus als das Fleisch bezeichnet, verharren. Daraufhin betont der Apostel die Bedeutung des Heiligen Geistes für das christliche Leben. Was das konkret heißt, führt Paulus im 8. Kapitel aus. Der Gemeinde in Rom schreibt Paulus in seinem Brief in Kapitel 8, Vers 9: Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das Wort wenn in dem ersten Satz ist kein Hinweis auf einen Zweifel des Paulus hinsichtlich der Erlösung der Gläubigen in Rom. Es ist klar, sie sind gerettet. Deshalb hier nochmal eine wörtliche Übersetzung von Vers 9. Aber ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, weil der Geist Gottes wirklich in euch wohnt. Das ist wie bei einem Test zu verstehen. Denn wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das wahre Kennzeichen eines wiedergeborenen Gläubigen und jedes echten Christen ist, dass Gottes Geist in ihm wohnt. So konnte Paulus zu den korinthischen Christen mit einer eher fleischlichen Lebensweise sagen: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? 1. Korinther 6, Vers 19. Und auch in anderen Städten, als Paulus zum Beispiel das erste Mal nach Ephesus kam, hat er da etwas vermisst. Er vermisste bei den dortigen Leuten das besondere Kennzeichen der Gläubigen. Daher fragte er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Apostelgeschichte 19, Vers 2. Sie wussten nicht einmal, was er damit sagen wollte. Deshalb fragte er sie noch einmal anders: Worauf seid ihr denn getauft? Und sie sagten: Auf die Taufe des Johannes. Apostelgeschichte 19, Vers 3. Tatsächlich ist die Johannestaufe eine Taufe zur Buße. Sie kann kein Ersatz sein für den Glauben an Jesus Christus. Daher predigte er ihnen Christus. Dann nahmen sie Jesus auf und ließen sich auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen. Siehe Apostelgeschichte 19, Vers 5. Ein Gläubiger ist eine neue Schöpfung. Lieben Sie den Herrn Jesus Christus? Möchten Sie ihm dienen? Haben diese Dinge in Ihrem Denken und in Ihrem Herzen den ersten Platz? Oder leben Sie in Rebellion gegen Gott? Paulus knüpft im 8. Kapitel des Römerbriefes an diese Fragen an, in Vers 10. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Mit anderen Worten: Wenn jetzt Christus in ihnen ist, dann ist der Leib der Sünde wegen tot. Aber der Geist ist das Leben um der Gerechtigkeit willen. Paulus sagt hier, dass Sie und ich in Christus sind, und weil wir in ihm sind, darum sind wir gestorben, als er starb. Wir sollen uns dann auch ihm überlassen. Das heißt, unsere Leiber ihm darbringen. Sagen Sie nicht, dass Sie das nicht tun können. Das ist nicht die Ausdrucksweise eines Gläubigen. Paulus konnte es so von sich sagen: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Galater 2, Vers 20. Wenn Sie sich heute der Gegenwart des Geistes Gottes in Ihrem Leben nicht bewusst sind und kein Verlangen danach haben, Gott zu dienen, dann wäre es angebracht zu tun, was Paulus im 2. Brief an die Korinther vorschlägt. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wärt ihr ja untüchtig. 2. Korinther 13, Vers 5. Der Herr möchte, dass wir wissen, wir sind in Christus. Das ist das Ziel Gottes. Und dann gehören auch wir, wie Paulus im Kolosserbrief bemerkt, zu den Leuten, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, Vers 27. Sollten Sie nicht sicher sein, dass Christus in Ihnen ist, dann gibt er Ihnen diese Einladung. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Offenbarung 3, Vers 20. Ist Ihre Tür geöffnet? Ist er schon zu Ihnen gekommen? Unser Leib ist an die Stätte des Todes gebracht worden. Das ist etwas, womit ein Kind Gottes rechnen sollte. Und deshalb damit rechnen, sein Leben dem Geist Gottes zu überlassen. Das tun wir am besten, indem wir ganz eindeutig sagen, ich kann es nicht tun, Herr, aber du kannst es tun, durch mich hindurch. Weiter in Vers 11. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Die Körper, die Sie und ich haben, werden eines Tages ins Grab gelegt, wenn es denn so ist, dass der Herr erst später kommt. Doch der in uns wohnende Heilige Geist ist für uns die Gewähr, dass unsere Leiber von den Toten auferweckt werden. Siehe 2. Korinther 5, Vers 1 bis 4. Weil Christus von den Toten auferweckt wurde, werden auch wir von den Toten auferweckt. Der Heilige Geist wird uns befreien vom Leibe des Todes, von der alten Natur. Welche Konsequenz das hat, beschreibt Paulus in Vers 12. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Mit anderen Worten, wir sollen nicht nach Maßgabe des Fleisches leben. Gott hat den Menschen als Leib, Seele und Geist geschaffen. Als der Mensch sündigte, starb die Verbindung seines Geistes mit Gott. Gleichzeitig muss ich daran erinnern, dass Gott ihn gewarnt hatte. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. 1. Mose 2, Vers 17. Als Adam von der Frucht gegessen hatte, lebte er noch mehrere hundert Jahre, körperlich. Aber er starb sofort geistlich. Ein Ereignis, das den Menschen auf den Kopf gestellt hat. Der Leib, die alte Natur, das Fleisch gewannen die Oberhand. Heute ist der Mensch geistlich tot. Es braucht eine Geburt von oben, siehe Johannes 3, eine Wiedergeburt. Und im geistlichen Sinne bedeutet das, wieder auf die Füße zu kommen, eben geistlich neu geboren zu werden. Und es bedeutet, eine Natur zu haben, die Gott dienen möchte. Nahe bei Christus zu bleiben ist entscheidend. Sie können im christlichen Bereich so aktiv sein wie eine Termite, und doch kann dabei Christus, soweit es Sie betrifft, weit weg im Weltall sein. Der natürliche Mensch denkt, er ist seinem Fleisch schuldig, es zu befriedigen. Er versucht, seine Unehrlichkeit rational zu erklären, indem er sagt, der Mensch muss halt essen. Ein Filmstar sagte mal, ich lebe für den Sex und ich muss meine Bedürfnisse befriedigen. Wir hören das heute von allen Seiten. Die Befriedigung der alten Natur hat viele Nationen in größte Unmoral gestürzt. Aber Gott sagt, als Gläubige sind wir keine Schuldner dem Fleisch gegenüber. Das Fleisch, und wir alle haben es, ist ein gemeiner, schmutziger Schurke. Und wir schulden ihm nichts. Weiter mit Vers 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Wer nach dem Fleisch lebt, wird sterben müssen. Sterben im Bezug auf Gott. Das heißt, man hat keine Gemeinschaft mit ihm. Ich rede nicht über eine Theorie. Wenn Sie ein Kind Gottes sind, dann wissen Sie das aus eigener Erfahrung. Wenn Sie ein Kind Gottes sind und es Sünde in Ihrem Leben gibt, die Sie Gott noch nicht bekannt haben, entsteht dann der Wunsch, zur Kirche zu gehen? Haben Sie dann das Verlangen, in der Bibel zu lesen? Möchten Sie dann gerne beten? Natürlich nicht, denn Sie sind von Gott getrennt. Beachten Sie das, was Paulus hier sagt. Wenn ihr aber durch den Geist, Alleine schafft man's nicht. Die Taten des Fleisches tötet. So werdet ihr leben. Lassen Sie uns das ganz praktisch sehen. Was ist Ihr Problem heute? Alkohol, Drogen, Sex? Vielleicht sagen Sie auch, nein, diese Probleme habe ich nicht. Wie sieht es dann mit Ihren Gedanken aus? Wie ist es mit Ihrer Zunge? Lästern Sie? Sagen Sie die Wahrheit? Was Ihr Problem auch sein mag, warum sagen Sie es nicht Gott und übergeben es dem Heiligen Geist? Wenn Sie auf diese Weise damit umgehen, dann brauchen Sie sich nicht auf das Sofa eines Psychiaters zu schleppen. Das wird Ihnen nicht helfen. Er kann Ihre Schuldgefühle auf ein anderes Gebiet verschieben, aber er kann sie nicht wegnehmen. Nur Christus kann das. Das ist sein Geschäft. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, damit sie Bescheid wissen, was es heißt, Vergebung der Sünden zu haben. Siehe Matthäus 11, Vers 28. Wir kommen jetzt zu einem neuen Abschnitt über die neue Natur des Menschen. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Römer 8, Vers 14. Das versteht man doch, oder? Gott ist der gute Hirte, der seine Schafe treibt, und das heißt, er führt sie, er leitet sie. Wenn unser Herr von der Geborgenheit und Sicherheit der Schafe spricht, macht er klar, dass sie nicht mit Gewalt seinem Willen und dem des Vaters unterworfen werden. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Johannes 10, Vers 27. Sie sind sicher und geborgen. Sie folgen ihm. Sie werden vom Geist Gottes geleitet. Ich predige schon sehr lange Gottes Wort und habe dabei die Erfahrung gemacht, dass die, die seine Schafe sind, seine Stimme hören. Die anderen, sie verachteten mich und wollten mich loswerden. Weshalb? Weil sie nicht seine Schafe waren. Der Herr Jesus Christus hat gesagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst ihr, dass sie mich vor euch gehasst hat. Johannes 15, Vers 18. Ein junger Pastor ist einmal zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe alle möglichen Schwierigkeiten. Ich fragte ihn, wer machte Ihnen Schwierigkeiten? Er sagte, mein Kirchenvorstand und meine Mitarbeiter. Da fragte ich ihn, was er denn getan hätte. Er sagte, nun, ich habe die Bibel gepredigt und mich nach ihrer durch die Bibelmethode gerichtet. Ich sagte ihm, danken Sie einfach Gott. Sie werden feststellen, dass viele Ihrer Leute nicht wirklich seine Schafe sind. Seine Schafe werden ihm folgen. Sie können gar nicht anders, weil sie ihm gehören. Das ist es, was Paulus hier sagt. Und er fährt fort mit Vers 15. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen. Da ist kein Geist der Furcht in mir, der über meinen geistlichen Zustand unsicher ist oder gar unglücklich oder verzagt ist. Stattdessen werde ich von Freude erfüllt, weil ich sein Kind bin. Und bei solchen Menschen sprudelt es der Geist Gottes geradezu hervor und sagt in ihnen, Abba, lieber Vater. Das Wort Abba ist ein nicht übersetztes aramäisches Wort. Die Übersetzer der ersten englischen Bibeln, die eine große Hochachtung vor dem Wort Gottes hatten und glaubten, dass es wirklich Gottes Wort ist, die wollten es nicht übersetzen. Abba ist ein sehr persönliches Wort. Man könnte es übersetzen mit mein Papa. Wir verwenden dieses Wort nicht zur Bezeichnung Gottes, wegen der Gefahr, übermäßig vertraulich mit Gott umzugehen. Aber es drückt einen Herzensschrei aus, besonders in Zeiten der Not. Weiter mit Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich habe die Wahrheit dieses Verses erlebt, als ich zum ersten Mal wegen einer Krebsoperation ins Krankenhaus kam. Da habe ich mein Gesicht zur Wand gedreht, wie es Hiskia, der König von Juda, einst tat. Jesaja 38, Vers 2. Und ich habe gesagt, Herr, ich bin oft in diesem Krankenhaus gewesen, ich habe meine Hand auf die Hände anderer gelegt, mit ihnen gebetet und ihnen gesagt, vertrauen Sie dem Herrn, er wird Sie durchbringen. Herr, das habe ich Ihnen gesagt, aber jetzt ist es das erste Mal, dass ich selbst hier bin. Und ich möchte jetzt wissen, ob das wahr ist oder nicht. Ich möchte, dass es sich für mich bewahrheitet. Wenn du mein Vater bist, dann möchte ich es jetzt wissen. Und was soll ich Ihnen sagen? Er hat es wahrgemacht. In einer solchen Zeit schreit der Geist Gottes, Abba, lieber Vater. Es sprudelt in Ihnen hoch. Wie angenehm ist es, ihm zu vertrauen. Vertrauen Sie sich ihm an. Weiter mit Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Dieses »wenn wir denn« gewährleistet, dass das Kind Gottes mit ihm Gott leiden wird. Ich denke, es könnte auch übersetzt werden, »weil wir mit ihm leiden«. Ich denke nicht, dass das »wenn« hier so wichtig ist, wie einige Leute behaupten. Vielmehr ist zu fragen, was ertragen Sie heute für ihn? Was es auch sein mag. Paulus macht klar, dass es nur eine Kleinigkeit ist, die wir jetzt durchmachen. Und es gibt etwas Bedeutsameres, eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, die uns eines Tages erwartet. In der Ewigkeit werden wir wünschen, etwas mehr für ihn gelitten zu haben, weil das sein Weg ist, uns zu schulen und zu trainieren. Das hebt auch der Schreiber des Hebräerbriefes hervor. Er fragt, »Habt ihr bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern?« Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Hebräer 12, Vers 5 bis 7. Das bringt uns zu einem neuen Teil in diesem achten Kapitel des Römerbriefs. Die neue Schöpfung. Nicht nur die Körper der Gläubigen sollen erlöst werden, sondern sie werden entdecken, dass das ganze physikalische Universum, diese Erde, auf der Sie und ich leben, erlöst wird. Das ist Gottes Absicht. Ja, wir tauschen diese alte Welt ein gegen eine neue, gegen ein neues, ein brandneues Modell, wo es keine Sünde geben wird. Kein Sündenfluch wird jemals wieder über sie kommen. Das ist etwas ganz Wunderbares. Es ist noch nicht lange her, da sagte mir jemand, ich glaube, dass die Heilung in der Versöhnung liegt. Ich denke, ich habe den Betreffenden etwas schockiert, als ich ihm sagte, das glaube ich auch. Die Versöhnung durch Christus bringt nicht nur Heilung, sondern einen neuen Leib und eine neue Welt. Aber wir haben sie jetzt noch nicht. Die politischen Parteien und die Vereinten Nationen haben schon jahrelang versucht, eine neue Welt herbeizuführen, doch klar ist, dass wir sie jetzt noch nicht haben. Aber Christus wird sie durch seine Erlösung eines Tages herbeiführen. Und dann bekomme ich einen neuen Körper. Darauf freue ich mich. Der, den ich jetzt habe, ist verschlissen und ich möchte ihn in einen neuen eintauschen. Und das wird kommen. Und Heilung? Ich gebe zu, dass sie mit der Versöhnung verbunden ist, aber das alles habe ich noch nicht. Ich habe immer noch Krebs. Das habe ich damals so gesagt. Und Paulus fährt in seinem Brief so fort, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ich bin überzeugt heißt, Paulus rechnet damit, ja, er zählt darauf, dass es auf dem Konto des Lebens sowohl eine Sollseite als auch eine Habenseite gibt. Dieser Zeit Leiden sind die Begleitumstände des gewöhnlichen Schicksals für alle Gläubigen. Diese Generation, die mehr Bequemlichkeiten genießt als irgendeine andere in der Geschichte, missbilligt solche Aussagen, aber wir sehen, selbst heutige Christen kommen um das Leiden nicht herum. Vers 19. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. In meiner Übersetzung lautet dieser Vers, denn die Kreatur, die mit ausgestrecktem Kopf, das heißt mit erhobenem Kopf, ausschaut, sehnt sich, seufzt nach der Offenbarung der Söhne Gottes. Die Welt wartet nicht auf den Sonnenaufgang eines Hirngespinstes der Evolution. Diese Phantasterei wird niemals in Erfüllung gehen. Doch wartet die Kreatur auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Die Schöpfung ist heute wie eine verhüllte Statue. Wenn die Kinder Gottes die äußere Ummantelung des Fleisches entfernt haben, dann wird die Schöpfung enthüllt sein. Was für ein herrlicher Tag das sein wird. Vers 20. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Vergänglichkeit bedeutet Scheitern, Verfall, etwas Verderbliches. Ohne ihren Willen heißt, nicht weil sie es wollte, sondern nach dem Willen dessen, der sie auf Basis von Hoffnung unterworfen hat. König Salomo, der ein ziemlicher Pessimist war, schrieb übrigens, alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller. An den Ort, dahin sie fließen, fließen sie immer wieder. Prediger 1, Vers 7. Er spricht von einer endlosen, ermüdenden Wiederholung. Die Flüsse fließen ins Meer und der Herr gebraucht eine schöne hydraulische Pumpe, die das Wasser direkt aus dem Ozean herauspumpt und mit seinem guten Transportsystem bewegt der Wind die Wolken über trockenes Land. Und dort regnet es dann nieder. Das füllt die Flüsse und die Flüsse fließen ins Meer. Die Natur hat etwas Eintöniges an sich. Man sieht es überall. Die Natur wartet auf die versprochene Offenbarung, auf die Enthüllung. Die Schöpfung wurde der Vergänglichkeit unterworfen, weil Gott das so gemacht hat. Adams Ungehorsam brachte den Fluch der Sünde über die Menschheit, aber auch die natürliche Welt geriet unter diesen Fluch. Bedenken Sie, über den Erdboden sagte Gott zu Adam, Dornen und Disteln soll er tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. 1. Mose 3, Vers 18 und 19. Ich reise gerne zu den Hawaii-Inseln. Ich kenne keinen Ort, der so hübsch ist. Aber auf einem Golfplatz in diesem Paradies fand ich, was meinen Sie wohl, Dornen. Ich schlug meinen Ball weit weg in das unebene Gelände, in die Lava, und habe nie wieder so viele Dornen gesehen wie dort. Ich habe ein paar Schuhe, in denen bis heute Dornen davon stecken. Ich kann sie nicht alle herausbekommen. Selbst in diesem irdischen Paradies gibt es Dornen. Es liegt ein Fluch über der Schöpfung. Paulus fährt fort in Vers 21. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Der Mensch hat einen absterbenden Leib. Jemand hat sein Bild von Gott so ausgedrückt, in dem Augenblick, in dem er uns das Leben gibt, beginnt er schon damit, es uns wegzunehmen. Und das gibt es auch in der Natur. Tod und Zerfall. Gehen Sie mal in den schönen Wald, da finden Sie abgestorbene, faulende Bäume, die vermodert sind. So ist die Natur. Und Sie können dort den Gestank verwesender Körper toter Tiere riechen. Mit Paulus gesprochen? Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Römer 8, Vers 22. Der englische Dichter Robert Browning schrieb in seinem Versdrama Pippa Passes vor 170 Jahren, Gott ist fern in seinem Himmel, alles stimmt hier in der Welt. Der Christ weiß, dass das nicht wahr ist. Gott ist in seinem Himmel, jawohl, aber mit der Welt ist nicht alles in Ordnung. Das Wort Gottes ist realistischer. Oh, wie seufzt das Vieh! Die Rinder sehen kläglich drein, denn sie haben keine Weide, und die Schafe verschmachten. Joel 1, Vers 18. Einige haben unsere Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass die Natur in einer Molltonart singt. Der Wind, der auf einer Bergseite durch die Fichten weht, und das Brechen der Brandung an irgendeiner einsamen Küste, beide stoßen denselben Seufzer aus. Die Musik der Bäume hat man aufgezeichnet, und sie ist tief traurig. Der entsetzte Schrei eines ängstlichen Tieres oder eines Vogels dringt durch die Nachtluft und bringt das Blut zum Erstarren. Kein Zweifel, die Natur liefert ein hörbares Zeugnis für die Genauigkeit der Schrift. Der Theologe Friedrich Godet zitiert den Philosophen Schelling in diesem Zusammenhang. Die Natur mit ihrem melancholischen Chor gleicht einer Braut, die in vollem Schmuck zur Hochzeit angekleidet den Bräutigam sterben sieht. Sie steht immer noch da, mit ihrem frischen Kranz und in ihrem Brautkleid, aber ihre Augen sind voll Tränen. Ja, es ist schon so, dass die Natur seufzt. Wir haben es im zweiten Teil des achten Römerbriefkapitels zu tun gehabt mit der Sehnsucht von Mensch und Schöpfung nach Erlösung. Die Vergänglichkeit, sie ist nur ein Gedanke unter vielen. Paulus geht es vielmehr um den Zusammenhang zwischen dem Geist Gottes, dem durch Gott erneuerten Menschen und der Aussicht auf eine neue Schöpfung. Diese Tatsache wird uns auch noch im Rest des Kapitels beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel steht dann der letzte Teil des achten Kapitels aus dem Römerbrief im Mittelpunkt. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.